Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Dass ich es wirklich bin am Mikrofon, das können Sie mir glauben, das müssen Sie mir glauben. Denn meine Stimme, meine Heiserkeit heute und auch meine möglichen Versprecher könnten natürlich täuschend echt auch aus der Maschine kommen. Die künstliche Intelligenz macht es bekanntlich längst möglich. Um weitaus mehr als ein bisschen Spielerei am Rechner geht es den mittlerweile über 3000 Kulturschaffenden, die einen offenen Brief an den Bundeskanzler, den Bundeswirtschaftsminister und den Bundesminister für Digitales unterzeichnet haben. Sie warnen darin vor einem gesamtgesellschaftlichen Vertrauensverlust in Texte, Bilder und Informationen und sie fordern die Politiker auf, sich auf die Werte von Vertrauen, Demokratie und Gerechtigkeit zu besinnen und nicht, wie es in dem Brief heißt, die kurzsichtige Ideologie des Geldes zu wählen. Heute bei uns ein Gespräch mit der Initiatorin dieses offenen Briefes, mit der Schriftstellerin Nina George vom Netzwerk Autorenrechte. Heute, weil morgen am Mittwoch in Brüssel das sogenannte Trilogverfahren enden soll. Europäisches Parlament, Kommission und EU-Mitgliedstaaten verhandeln darin die finale Fassung des Europäischen AI Acts, des KI-Gesetzes der EU. Bis zum Jahresende soll das Gesetzespaket eigentlich stehen. Vor wenigen Wochen jedoch schlugen Deutschland, Frankreich und Italien vor, gesetzliche Regeln für Anbieter sogenannter KI-Grundlagenmodelle durch eine Selbstverpflichtung im AI-Act zu ersetzen. Ich habe Nina George erst einmal gefragt, was genau da passiert sei Mitte November. Italien, Frankreich und Deutschland wollen plötzlich darauf vertrauen, dass die Technologiekonzerne sauber arbeiten und sich nicht am geistigen Eigentum bzw. an der Kreativleistung anderer bedienen.
Wir waren auch erstaunt und erschüttert, denn der Konsens der 28 Mitgliedstaaten zu dem Thema, woher kommen Daten, auf dessen Basis generative KI entwickelt wird, der war eigentlich gesetzt. Und wir haben zwei sehr nachvollziehbare Verdachtsfälle. In Deutschland haben wir das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha, das schon seit eigentlich 30 Tagen mindestens immer wieder öffentlich gehätschelt wird, sowohl von Digitalminister Wissing als auch vom Bundeswirtschaftsminister Herrn Habeck. Die haben gerade auch 500 Millionen erhalten, einmal von Bosch und Lidl, für ihre Entwicklung von generativer KI. Und wenn man den beiden Ministern zuhört, dann scheint es so, als ob sie vermeiden möchten, dass Deutschland zum FC Cottbus der KI-Weltliga wird und dass diesen Unternehmen nicht zuzumuten sei, sich allzu sehr auf Urheberrechtsschutz, Persönlichkeitsrechtsschutz oder Risikoschutz, nun ja, dass sie sich damit abmühen müssen.
Das heißt, Sie unterstellen der Politik, dass sie lieber mit Konzernen, jetzt hätte ich fast gesagt, kuscheln, statt sich stark machen für Urheberrechte und eben Kreativleistungen?
Ich denke, gerade bei Herrn Wirtschaftsminister Habeck liegt immer noch eine Wissenslücke vor, vermutlich bei recht vielen Politikerinnen, worin auch der Wirtschaftsfaktor der Kultur und der Kulturwirtschaft besteht. Wir Urheberinnen aller Sparten sind im Prinzip die Quellen einer Kulturwirtschaft, die so groß ist, dass nur noch der Maschinenbau mehr Umsatz und mehr Wertschöpfung erreicht. Und als Basis einerseits dieser Kulturwirtschaft sind wir auch die Basis von generativer KI. Und wir sehen unsere Sorge darin, dass künftig Bücher, Stimmen, Leistungen von Schauspielerinnen, Gesichter, Bewegungen durch generative KI ersetzt wird, dass vorher ihnen quasi ihre Leistung genommen wird, ohne dass es dokumentiert wird, ohne dass sie gefragt werden, ohne dass sie vergütet werden, um hernach durch Maschinen ersetzt zu werden. Und diese große Perversion, einen Wirtschaftsfaktor so auszuhöhlen für vermeintliche Wirtschaftsvorteile eines ganz anderen Wirtschaftszweiges, das ist für uns so absurd, dass wir uns schon fragen, ist die Regierung so ahnungslos, wie sie tut, oder möchte sie so sein?
Jetzt beim Namen Robert Habeck fällt uns natürlich allen ein, dass er selbst Schriftsteller ist, dass er Kinderbücher geschrieben hat, Romane geschrieben hat, Lyrik ins Deutsche übersetzt hat. Anders gesagt, können Sie mit viel Fantasie sonst noch erklären, warum die Vertreter der drei Länder jetzt diese, ja, ich sag mal, rechtliche Lässigkeit an den Tag legen?
Vielleicht sind Sie ein bisschen verführt von dieser bizarren Idee, dass generative KI wirklich auf Dauer hochqualifizierte kognitive Kompetenzen von Menschen ersetzen könnte. Generative KI, wie wir es gerade sehen, das ist ChatGPT oder das ist diese Bildmischmaschine Midjourney oder DALL-E. Die mixen ja bestehende Werke nur auf Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammen. Und dieser bizarre Marketing-Effekt, dass das ganz großartig sei und uns allen mehr Produktivität schenken würde, bei näherem Hinsehen hat man das Gefühl, selbst das hat ChatGPT geschrieben. Denn mal ehrlich, wollen wir in einer Welt leben, wo Poesie, Prosa und Symphonie die Maschinen machen, während wir den harten Job machen?
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Brief, wir stünden an einem der entscheidendsten Momente der künftigen Geschichte. Da steckt ja doch ordentlich Pathos drin. Tragen Sie da wiederum aber nicht auch vielleicht ein bisschen dicke auf?
Auf gar keinen Fall. Wir beobachten seit ungefähr 4 Jahren die Entwicklung von unterschiedlichsten technischen Entwicklungen, die wirklich den größten Raub der Menschheitsgeschichte hingelegt haben. Und wenn wir von einer entscheidenden Moment in der Evolution sprechen, dann sprechen wir auch darüber, was uns das Menschsein wert ist. Was sind Maschinen, was sind sie nicht? Wo vermenschlichen wir sie und wo schaden wir Menschen für vermeintliche Innovation und Wachstum? Und da darf man schon mal ein bisschen dramatisch sein, denn das ist es. Es geht ja nicht nur um unsere Werke, sondern auch um Bürgerinnendaten, um deren Postings, um Gesundheitsdaten, Fahrverhalten. All das kann Datenberge produzieren, die, wenn sie ungesichert sind, unreguliert, gesetzlich nicht überwacht, kann es zu Ergebnissen führen. Da schauen wir uns in 4, 5 Jahren um und denken uns, ach du liebe Güte, wie kriegen wir das wieder eingefangen?
Deswegen schreiben Sie eben auch, dass Sie nicht nur eine kulturfreundliche, sondern auch eine bürgerfreundliche KI-Regulierung ja haben wollen bzw. einfordern.
Jeder, der sich im Internet bewegt, hinterlässt Daten. Er hinterlässt Daten, was er mag, was er kauft. Es werden jetzt schon analytische Verfahren von fortgeschrittener Informatik, also KI, genutzt, um zu sagen, Kreditwürdigkeit, Kaufverhalten. Wie schätzt man auch eine Kompetenz für einen Beruf ein? Das sind so cross-sektorale Analytiken und algorithmische Entscheidungen, die dann auch Menschen automatisch aussortieren. Es gibt ein Gutachten der Bundesregierung, aber eine ganz andere Abteilung, die das schon vor Monaten gemacht hat und davor gewarnt hat, wenn man auch algorithmische Entscheidungen von KI nicht reguliert, dann kann das zu unglaublichen vorurteilsbelasteten Entscheidungen für einzelne Individuen führen. Und die kommen dann nicht mehr raus. Wenn die Maschine so oder so entscheidet, du bist für den Job gut, du kriegst jetzt einen Kredit, du nicht. Und wenn die diskriminiert werden und das nicht nachvollziehbar ist, dann geht es auch gegen die Bürger und Bürgerinnen.
Kommen wir trotzdem nochmal zurück zur Kultur. Sie haben Ihren Brief jetzt an die Herren Scholz, Habeck, Wissing adressiert. Darunter stehen viele Namen von Kulturschaffenden. Wie steht es denn eigentlich um die Kulturpolitik? Bekommen Sie da den Rücken gestärkt? Beziehungsweise haben Sie da eine Lobby?
In direkten Gesprächen war uns schon klar, dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, als auch das Justizministerium ganz genau verstehen, wo für uns das Problem liegt. Wir möchten nicht, dass Unternehmen unsere Werke nutzen, um etwas zu entwickeln, was gegen uns eingesetzt wird. Im Moment scheint es aber so, dass besonders Herr Wissing sehr, sehr federführend ist, Herr Habeck gleich hinterher. Und das sind also Ressortstreits, wo wir uns eigentlich gewünscht hätten, dass auch Frau Roth mal breite Brust zeigt und sagt, so Leute, jetzt ist mal Schluss. Ihr mögt zwar zu den Trilogverfahren gehen, das wird über Wirtschaftsministerium und Digitalministerium nun mal transportiert, das sind die Boten aus Deutschland, aber es geht hier auch um Kultur.
Breite Brust, um Sie zu zitieren, hat man ja in den USA gezeigt. Da haben wir jüngst beobachten können, wie sich Kulturschaffende gemeinschaftlich stark machen gegen die KI-Gefahren. Die Film- und Fernsehbranche lag ja monatelang streikbedingt da nieder und gewerkschaftlich konnte doch einiges zugunsten der Kreativen jetzt geregelt werden. Ist das ein Hoffnungsschimmer für Sie, eine Art Vorbild?
Wir können ja im Prinzip immer nur hier in Tarifstreits gehen, wenn wir in Tarifverhandlungen sind. Und es gibt zurzeit noch nicht mal die Möglichkeit, überhaupt Tarife für irgendetwas, was maschinelles Lernen angeht, anzufangen. Weil wir müssten sehr viel vorlegen, unter anderem noch eine juristische Überzeugung. Maschinelles Lernen ist eine Nutzungsart, die lizenziert werden muss. Oder anders gesagt, ich muss gefragt werden. Ich muss als Bürgerin irgendwo die Möglichkeit haben, Klick zu machen, zu sagen, nee, Pfoten weg. Ich muss als Autorin die Möglichkeit haben, zu sagen, aus meinem Buch, mein Stil zu lernen, kostet jetzt mal 35.000 Euro. Weil wenn dann mein Stil reproduziert wird, habe ich ja keine Chance mehr. Aber diese Tarifverhandlungen gibt es ja gar nicht, sodass wir darauf dringen müssen, wirklich eine gesetzliche Regulierung zu bekommen, um eine Art Anker dort hineinzuwerfen, dass wir in die Zukunft hinein dann auch uns die Gesetze anpassen können.
Nun ist Ihr Brief der Kulturschaffenden nicht der einzige, Frau George. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass morgen am 6. Dezember, an dem das Trilogverfahren eigentlich in die letzte Runde gehen sollte, dass da doch noch mal was grundsätzlich sich ändern wird, so wie sich ja im November schon was grundsätzlich geändert hat?
Heute war bereits schon am Vormittag ein Treffen aller Digitalminister der Länder, die auch kurz über den AI-Act gesprochen haben. Und es gibt im Moment drei Szenarien. Der EU-Commissioner Breton vertritt die Auffassung, ach, das schaffen wir schon, wir werden zu einem Agreement kommen. Italien, Frankreich, Deutschland kritisieren zurzeit einen Kompromissvorschlag und wollen wirklich bei ihrer Linie bleiben und haben dann verzweifelt vorgeschlagen, nun ja, wenn ihr nicht unserer Meinung seid, dann müssen wir halt nochmal ein Triloggespräch dranhängen. Und der Worst Case wäre, was Herrn Wissing noch nicht mal stören würde, ach, dann lassen wir das gleich. Weil auch die belgische EU-Ratspräsidentschaft, die bald den Stab übernimmt, sagt, oh, wir wissen nicht, ob wir uns das antun möchten, dort weiter zu verhandeln. Und um 15 Uhr geht's los morgen, 22 Tagesordnungspunkte. Ich denke, wir werden am Abend mehr wissen, ob die Sache schief geht oder gut.
Nina George, Schriftstellerin und Präsidentin des European Writers Council, zum AI Act, dem geplanten KI-Gesetz der EU. Aktion, Geste, Farbe. Weiter geht's bei uns jetzt mit Kunst von Hand gemacht und mit Köpfchen erdacht, denn die Werke, die momentan in der Kunsthalle Bielefeld zu sehen sind, die sind noch ganz ohne KI entstanden, nämlich zwischen 1940 und 1970. Aktion, Geste, Farbe. Unter diesem Titel werden in Bielefeld Werke von Künstlerinnen gezeigt, die maßgeblich zur Entwicklung der Abstraktion beigetragen haben. Und das nicht nur in den USA, wo der abstrakte Expressionismus seinen Anfang nahm. Die Kunsthalle Bielefeld kündigt eine umfangreiche globale Show an und die hat für uns die Kunstkritikerin Christiane Vielhaber bereits gesehen. Vielleicht beginnen wir trotzdem mal in den USA, denn wenn die Rede ist vom abstrakten Expressionismus, entfällt dem einen oder anderen wohl der Name Jackson Pollock ein, aber nicht sofort der Name seiner Ehefrau und ebenfalls Künstlerin Lee Krasner. Haben wir es also bei diesem Thema mal wieder mit der fehlenden Sichtbarkeit der Frauen zu tun?
Vor allen Dingen nicht mit Janet Zobel, denn Janet Zobel war eine Hausfrau, wie man so schön sagt, und Jackson Pollock war mit Clement Greenberg, dem damals entscheidenden Kritiker, in einer Ausstellung und dann sah Pollock diese Werke von einer, wo er dann sagte, wer ist das? Hausfrau. Und dem hat das so gefallen, die hat so getröpfelt, so mit Farbe getröpfelt, aber wer ist berühmt geworden? Pollock. Und diese Frau hat man völlig vergessen. Und wo du eben gesagt hast, bei uns ist noch alles handgemacht. Das Kennzeichen vieler dieser Arbeiten ist, dass diese Frauen, die gemalt haben, die Hand war nicht unbedingt so wichtig. Manchmal ist auch der Körper der Pinsel, also dieser ganze Körpereinsatz. Und wenn man mich fragen würde, ich komme aus dieser Ausstellung, merkt man, dass das Kunst von Frauen ist? Sie merken das nicht nur an Titeln wie von Maria Lasnik, wo dann steht quadratisches Körpergefühl. Ich glaube, das können nur wir Frauen haben. Also ich glaube, ein Mann ist dafür überhaupt nicht in der Lage. Oder dass andere Frauen auch sagen, so ein Bild zu machen ist für mich wie eine Geburt. Das muss so raus. Und es gibt so diesen Begriff, die große Ich-Ausschüttung. Das ist so ein bisschen negativ. Das ist von einem männlichen Malerkollegen damals erfunden worden. Da ist so ein bisschen was dran. Also das Innere nach außen. Und da sind wir dann schon beim Expressionismus. Und wo kommt das hier? Die Wurzeln sind weltweit so stark im Surrealismus, wo das also auch, das Innere nach außen und Expressionismus, das Innere nach außen. Und die einen finden diese Form und die anderen finden diese Form.
Also das Körperliche, das steckt in dem Wort Geste drin, in dieser Überschrift. Kommen wir vielleicht mal zur Aktion, denn damit beginnt ja dieser Titel Dreiklang. Wie viel Politik steckt in dieser Kunst? Wie viel Feminismus womöglich?
Ich glaube, das Politische haben wir erst nachträglich gesehen. Dann, das war ja ein Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Künstlerinnen und Künstler allesamt nicht auf das zurückgreifen konnten, was war. Und das Neue konnte noch nicht gedacht werden. Und dann machen die irgendwas dazwischen. Also die Figuration konnte nicht sein, das Gegenständliche. Wie will man die Welt noch abbilden? Also versucht man es von dem, was man sieht, zu abstrahieren und versucht, gerade bei diesen Frauen, das in ein Gefühl umzusetzen, was in Farbe und Form Gestalt annimmt. Also nicht unbedingt ein schönes Bild zu malen, sondern etwas zu gestalten aus Farbe und Form und Materie. Also teilweise, was wir eben von Pollock kennen oder von de Kooning, wenn der mit der großen Geste, seine Frau ist genauso die große Geste, aber das war dann eben nur die Frau von de Kooning. Und das ist das Traurige. Also das Politische ist, dass diese Frauen jetzt im Zuge der Gender-Forschung eigentlich hochkommen und dass da ganz viel gefunden wird. Und was mich dann so fasziniert in meinem Alter, dass die Direktorin der Kunsthalle, die sagt, ich bin in einem Haus, was gebaut worden ist, und sagt immer, dann denke ich an Jackie Kennedy. Das ist so dieser Zeitgeist. Und wenn wir jetzt diese Frauen herholen mit dieser Kunst, das ist auch in dieser Aufbruchstimmung, das passt in dieses Haus. Und dann hat sie eine junge Kuratorin, Laura Rehme, die da mitzieht, und dann zum Beispiel auch eine junge Frau, die, wie man das kann, am Computer zeigt die jetzt, kannst du draufdrücken, wie die Frauen vernetzt waren. In Amerika, wie die vernetzt waren, in Paris, wer mit wem, in welchem Café, dass die auch trinkfest sein mussten, aber nicht arbeitsscheu, also genau wie die Männer. Und das macht Spaß, in dieser Ausstellung zu sehen, mit welcher Werve und mit welcher Ernsthaftigkeit die dieses Thema, wo man nicht sagen kann, jetzt das ist reiner Feminismus, wie die das machen. Und dann diese Bilder zu sehen, die von unterschiedlicher Güte sind, das muss ich schon sagen. Aber es ist eine tolle Präsentation.
Und es lohnt sich, die Fahrt nach Bielefeld, um unbekannte Namen kennenzulernen.
Absolut.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Aktion, Geste, Farbe, Künstlerinnen und Abstraktion weltweit, 1940 bis 70. In der Kunsthalle Bielefeld ist sie zu sehen bis Anfang März. Vielen Dank. Jetzt geht's raus an die frische Luft, dorthin, wo sich Natur und Kultur begegnen, auch Philosophie und Politik. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz in Sachsen-Anhalt ist eine Art kulturgeschichtliches Dokument, angelegt Ende des 18. Jahrhunderts als erster Landschaftspark in Mitteleuropa, im Jahr 2000 zum UNESCO-Welterbe ernannt worden. Eine fast 150 Hektar große Anlage und ein touristischer Anziehungspunkt für rund 1 Million Besucher jährlich. Weil auch Parkanlagen altern, haben der Bund und das Land Sachsen-Anhalt 150 Millionen Euro für eine Grundsanierung zur Verfügung gestellt. Was damit alles passieren soll, das hat unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach in Erfahrung gebracht.
Ruhig, verschneit und neblig liegt es da. Ein paar Krähen suchen nach Nahrung, eine Landschaft wie aus einem viktorianischen Krimi. Passend dazu das in die Jahre gekommene und etwas morbide wirkende gelbe Haus, ein heruntergekommenes Gebäudeensemble wenige hundert Meter vom Wörlitzer Schloss entfernt. Stiftungsdirektor Harald Meller, ein gebürtiger Bayer, blickt auf die Risse im Mauerwerk. Dahinter zu sehen ein neugotischer Kirchturm, der im Nebel verschwindet. Hier im Amtshaus von Fürst Franz von Anhalt-Dessau soll es entstehen, das geplante Besucherzentrum für die Welterbestätte.
Wir werden hier eine Anlaufstelle machen, bei der man sozusagen sich über das Gartenreich und über das UNESCO-Welterbe generell informieren kann. Man wird in diesem Innenhof sitzen können und es wird ein wunderbarer Ort des Aufenthalts werden, auch für Kinder. Man kann hier seine E-Bikes aufladen und die Kinder können hier auch spielen.
Denn das fehlt bisher, ein Anlaufpunkt, der die über 100 Hektar große Parklandschaft mit seinen vielen Seen und Sichtachsen erklärt. Geschaffen wurde das Wörlitzer Gartenreich von Friedrich Franz, dem anhaltischen Fürsten, der im 18. Jahrhundert auf Studienreisen ging, nach Italien, Frankreich, Holland und England. Fürst Franz schuf, so sieht es Stiftungsdirektor Meller, die Mutter aller Landschaftsgärten.
Das ist der einzige Park, den ich in Mitteleuropa kenne, der hoch verrätselt und verschlüsselt ist. Alles bedeutet etwas und die Sichtachsen sind intellektuelle Zitate und Bezüge der Aufklärer, in denen sie ihr Wissen zeigen. Alles folgt einer Idee, aber diese Idee muss man schon gesagt bekommen und dann erschließt sich das in ganz wunderbarer Weise, denn allein diese Brücken bilden die eigentliche Kulturgeschichte und es geht dann weiter bis auf seine Reiseerinnerungen auf der Grand Tour.
Fürst Franz von Anhalt-Dessau, ein großer Aufklärer aus dem 18. Jahrhundert, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten sei. So sieht es der Stiftungsdirektor im Wörlitzer Gartenreich.
Es ist nicht so, dass unser Fürst völlig demokratisch ist, sondern dass er einen Herrschaftsanspruch hat, aber den anders formuliert als andere Fürsten der Zeit. Für dieses kleine Fürstentum schafft er ein Alleinstellungsmerkmal als ganz spezifische Bildungs- und Wissenslandschaft.
Und eine Parklandschaft, die natürlich auch unter dem Klimawandel leidet. Der schnelle Wechsel zwischen Dürre und Hochwasser hat die Steganlagen des Wörlitzer Sees beschädigt. Andererseits sei das Gartenreich auch ein hervorragendes Testfeld für den Klimawandel.
Weil wir sehen, welche Bäume sind resilient, welche Bäume halten, weil ja hier Bäume stehen, 400 Gehölzarten, nicht? Da steht eigentlich alles.
Insofern machen die Bäume Meller weniger Sorgen als die Bauwerke. Es gibt 120 Gebäude im Wörlitzer Gartenreich, vor allem im Randbereich muss general überholt werden. Nach über 100 Jahren kleinerer Reparaturen hier und dort steht in den nächsten 3 bis 4 Jahren eine Kernsanierung an. Wie zum Beispiel bei den Seitenflügeln des Barockschlosses Oranienbaum. Das Welterbezentrum, die neuen Steganlagen oder die Schlosssanierung in Oranienbaum, all das ist möglich, weil nicht nur das Land, sondern auch der Bund 75 Millionen Euro beisteuert. Glück für Harald Meller und sein Team. Die Zusage vom Bund kam wenige Wochen vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit der Folge, dass nun ein Milliardenloch im Bundeshaushalt klafft und der Spardruck immens ist. Ob angesichts dieser neuen Kassenlage die Kulturförderung für das Wörlitzer Gartenreich in ähnlicher Höhe geflossen wäre, eher zweifelhaft. Doch die Fördermittel sind eingetütet, im nächsten Jahr geht die Sanierung los. Harald Meller wird es weiterhin begleiten, wenn es nach ihm geht, aber nicht länger als Stiftungsdirektor. Er hat den Posten nur übergangsweise übernommen, weil momentan ein Rechtsstreit um die Besetzung der Leitungsposition tobt. Ex-Chefin Mang hat zuletzt die Ausschreibung per einstweiliger Verfügung stoppen lassen. Wann der Direktorenposten der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz neu ausgeschrieben werden kann, ist nicht absehbar. Und so lange macht Harald Meller eben weiter. Nächstes Jahr kommt eine Gartenreich-App raus. Das Ziel, den aufklärerischen Geist von Fürst Franz und seinem Wörlitzer Gartenreich bekannter machen.
Niklas Ottersbach, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen-Anhalt, über die Sanierungspläne im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Mehr als 26.000 Mitglieder der AfD haben Post bekommen. Post, in der der angebliche Parteivorstand dazu auffordert, den Mitgliedern bekannte Chats und Hinweise auf dem Portal afdbund.de hochzuladen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Der Haken daran, nicht die AfD ist Urheberin dieser Aktion, sondern das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit. Nach deren Bekunden wurden auf diese Weise bereits 33 Gigabyte an belastbarem Material übermittelt, die das ZPS derzeit auswertet. Nach einer ersten Einschätzung sind dabei über 100 Hinweise auf die Verfassungsfeindlichkeit der AfD eingegangen. Ein neues Video, das heute in den sozialen Medien veröffentlicht wird, dokumentiert die Aktion und lässt eine KI-generierte Alice Weidel von ihr berichten.
Das war natürlich eine Fälschung. Den Parteivorstand interessieren verfassungsfeindliche Chats, einen Fliegenschiss. Wir haben also versucht, das Ganze zu stoppen, indem wir eine Rundmail verschickt haben. Aber leider wurde unser Mail-Server von irgendjemandem auf Spam-Blacklisten gesetzt, weshalb unsere Warnung bei den Mitgliedern gar nicht richtig ankam.
Die AfD hat inzwischen rechtliche Schritte eingeleitet. Erst vor kurzem hatte das Künstlerkollektiv eine Internetseite ins Netz gestellt, auf der zu sehen ist, wie Kanzler Scholz angeblich ein AfD-Verbot vorbereitet. Die Regierung kritisierte die Aktion und ließ die Seite sperren. Sie haben es sicherlich schon gehört, die jüngsten PISA-Erhebungen attestieren einem Viertel der 15-Jährigen in Deutschland beim Lesen Defizite. Auch in den Bereichen der Mathematik und Naturwissenschaften sind die schulischen Leistungen im Vergleich zu 2018 deutlich gesunken. Und um die Lesekompetenz ist es aber besonders schlecht bestellt. Sie liegt auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung im Jahr 2000. Der Börsenverein forderte heute deshalb ein politisches und gesellschaftliches Umdenken. Bund und Länder müssten das Problem gemeinsam lösen und in Bildung investieren. Lesekompetenz sei nicht nur grundlegend für den individuellen Lebensweg, sondern auch für die gesamte Demokratie. Im aktuellen Gaza-Konflikt Stellung beziehen, das könnten Kunst und Kultur nur begrenzt, schreibt der Hamburger Kultursenator Carsten Broster heute in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Das, was vor allem das Theater heute anbieten könne, sei spielerisch störend die politischen Möglichkeiten des Menschen zu ergründen. Damit Kultur im Allgemeinen das auch weiterhin tun könne, müsse sie jederzeit bereit sein, ihre Freiheit zu verteidigen und damit auch die Freiheit der Gesellschaften, in denen sie spielten, so Broster.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Ja, das schlechte Abschneiden bei der PISA-Studie, das wird gleich ein Thema sein in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.